Mein Gast heute bei 1:1 der Talk auf Bayern 2 ist zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Sie könnten diesen Mann ganz sicher aber kennen. Entweder von seinem Engagement an den Münchner Kammerspielen oder, falls Sie mal zu Besuch waren, im Maxim-Gorki-Theater zu Berlin. Oder Sie haben ihn gesehen im Kino drin, als Marc Uwe in den Känguru-Chroniken. Herzlich willkommen, Dimitri Schad.
Hallo, hallo, hallo.
Die neue Serie heißt Kacken an der Havel. Zum Einstieg ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen. Achtung, Fäkalhumor mit Herz oder Satire mit Skalpell?
Satire mit Skalpell.
Havelufer oder Späti-Romantik?
Havelufer.
Was die Arbeit angeht, Text 100%ig drauf haben oder lieber nur sinngemäß, Hauptsache es lebt?
Text 300%ig drauf haben.
Oh, ich wusste es. Kritikerliebling oder Publikumsbanger?
Beides.
Er möchte alles.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Dimitri Schad, Kacken an der Havel.
Mich reißt es immer bei diesen Drop-Ins. Wie geht's Ihnen mit dem Drop-In? Die kommen wie aus Ihrem Namen und dann Kacken an der Havel.
Ich muss mich ja mittlerweile dran gewöhnen. Das ist ja ganz schön, dass das jetzt irgendwie so irgendwie in einem Atemzug genannt wird.
Ja, Kacken an der Havel, um es gleich aufzuklären, ist der Titel der Serie, die jetzt auf unserem in Anführungszeichen Partnerportal Netflix zu sehen ist. Der Plot, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen.
Ich versuche zu helfen.
Okay, Kacken ist nicht als Verb zu verstehen, sondern
Nein.
ist ein Ort. Und
yes.
zwar der Heimatort von Toni, die Hauptfigur, der zur Beerdigung seiner Mutter reist, eben nach Kacken an der Havel. Und in Kacken steht Toni plötzlich nicht nur vor einer Riesenkarrierechance, sondern auch vor seinem Sohn, von dem er gar nichts wusste.
Ja, soll ich noch was hinzufügen?
Mhm. Ja, wenn was fehlt, was relevant ist.
Also Toni ist nämlich vor 18 Jahren aus seiner Heimat Kacken an der Havel weggezogen, um in Berlin großer Rapper zu werden. Und jetzt eben, wo seine Mutter stirbt, kommt er zurück in dieses Dorf und muss sich dort dann mit seiner Familie rumschlagen. Auf einmal steht sein Sohn da, während er die große Chance seines Lebens bekommt. Also es bedient sich so ein bisschen an diesem Genre des Homecoming von den Leuten, die schon vor langer Zeit weggegangen sind und jetzt wieder in ihr Dorf zurückkehren.
Dimitri, und Sie haben die Comedy geschrieben und Sie spielen mit und Ihr Bruder Alex, der hat Regie geführt. Was kann jetzt mal so eine eigene, selbstgeschriebene Comedy-Serie besser als die Serien der anderen?
Och Gott, das weiß ich gar nicht. Das, was Sie... Das ist eine gute Frage, was die besser kann. Das würde ich gar nicht vergleichen. Also ich kann sagen, ich wollte schon immer mal eine Comedy-Serie machen, weil ich so mit den goldenen Comedy-Serien der 90er Jahre aufgewachsen bin, mit den tollen Sitcoms, die es gab. Vor allem eben, ich rede oft darüber, mit den Simpsons, die ich einfach immer ganz toll fand und die ich mit meinem Bruder hoch und runter geschaut habe. Und diese Idee, eine warmherzige Familien-Comedy zu machen und dort aber alle Register, die das Comedy-Genre hergibt, zu ziehen, war dann einfach eine große Verlockung. Also zu sagen, dass wir wirklich auf alles gehen. Wir machen Wortwitz, wir machen visuellen Witz, wir machen Schnittwitz, wir machen Musikwitz. Alles Requisitenwitz, hintergründige Witze, ganz buchstäblich, weil das dann irgendwie tatsächlich erst im Hintergrund spielt und dann auch erst vielleicht beim zweiten oder beim dritten Mal tatsächlich erkennbar ist. Wir wollten wirklich eine Komödie machen, die so dicht gepackt ist, wie es sie sonst nicht gibt und wie wir es auch wahnsinnig, wahnsinnig vermissen.
Und ich finde, Toni, also die Hauptfigur Toni ist wirklich ganz wunderbar. Also allein der Twist, dass er Rapstar werden wollte, aber eigentlich vor allen Dingen Pizzabäcker ist.
Ja.
Jetzt gibt's ja tatsächlich, also ich kann da sehr andocken, weil das genau dieses mittlere Alter ist, wo die ersten Träume beginnen scheinbar zu platzen. Ich glaube,
ja.
viele von uns können da andocken. Wie viele Freundinnen und Freunde von Ihnen leben denn genau sowas? So einen großen Traum vom Bühnenstar oder vom Fernseh-Kinostar? Aber in Wahrheit muss man seine Kohle sehr irdisch verdienen. Wie viel fallen Ihnen da sofort ein?
Ach, ich würde sagen, so ungefähr 98%, ich inklusive.
Okay.
Das ist ja immer so. Nein,
das
also,
Wunderkind des deutschen Films, Dimitri Schad. Das ist tiefstapelnd.
Ich bin wirklich sehr glücklich und extrem gesegnet und bin wirklich tollen Leuten in meinem Leben begegnet, die an Talente von mir geglaubt haben, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich ausgereift waren. Und das ist schon aber natürlich gerade in unserer Branche ist das wahnsinnig schwer, weil Leute fragen mich oft, was so das Schwierige am Schauspielerberuf ist, weil sie so denken, ist es irgendwie so, weiß ich nicht, das Textlernen oder was auch immer oder irgendwie so schwierige Szenen zu spielen. Das ist tatsächlich der einfache Teil. Das, was wirklich sehr, sehr, sehr schwer ist, ist die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit von einem Außen, das dir Jobs gibt, das dir ein Interesse gibt und das dir auf einmal sagt, du bist etwas wert oder du bist gerade nichts wert. Und das ist irre, irre schwer auszuhalten. Und das ist zu allen Phasen schwer auszuhalten. Es ist schwer auszuhalten, wenn du ganz am Anfang bist und versuchst, dich reinzukämpfen und niemand interessiert sich für dich. Es ist schwer, wenn sich auf einmal jemand für dich interessiert oder mehrere Leute sich für dich interessieren, du aber nicht genau weißt, welchen Weg du gehen sollst und welchen nicht. Und das macht dich wahnsinnig und das ist genauso schwer, wenn es dann auf einmal ausbleibt. Auch vielleicht über mehrere Jahre. Das ist total schwer, das mit sich selbst zu verhandeln.
Und es ist auch schwer, wenn man nicht die Drehbücher bekommt, die man sich wünscht?
Genau. Das ist total deprimierend. Und nun finde ich einfach deutsches Fernsehen und auch deutsches Kino sehr oft sehr langweilig. Ich finde, es wagt wenig, es riskiert wenig und es gibt also bestimmte Genres, in denen wir ganz gut sind und denen wir funktionieren, aber sehr viele Dinge, was anarchische Sachen angeht, was auch wirklich surreale Elemente angeht, das findet in Deutschland praktisch nicht statt. Und wenn man ein Interesse daran hat, wie mein Bruder und ich das haben, dann ist es ja so, dass man sagt, gut, dann müssen wir es halt selbst schreiben, wenn wir es sonst von niemand anderem lesen.
Ihr Bruder und Sie, der Alex, Sie arbeiten ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren zusammen. Also schon seit der Studentenzeit 2012.
Ja. Seit 14 Jahren mittlerweile.
Es ist völlig verrückt, dass das so, also ich musste sofort an die Duffer Brothers denken als Stranger Things Film. Und der gemeinsame Debütfilm kam 2022 raus. Der heißt Aus meiner Haut. Es ist ein sehr ernster Film, ein sehr wunderbarer Film, in dem es um Identitätssuche geht und eben die Frage, was uns im Kern als Wesen definiert, also mal abgesehen von Körper und Geschlecht, also darüber hinaus. Das ist ein wichtiger Film und ihr habt an diesem Film 5 Jahre gearbeitet und ich habe in einem Interview gehört mit Ihnen 37 Drehbuchfassungen.
Ja.
Was war Ihnen an diesem Film so ungeheuer wichtig, dass Sie auch gemeinsam nicht die Flinte ins Korn geworfen haben?
Ach, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, glaube ich, in der Verhaltenspsychologie das Motiv Sunken Cost. Also wie viel wir bereit sind reinzustecken, obwohl es so aussieht, dass wir wahrscheinlich verlieren werden. So. Und wenn man sagt, okay, wir haben zwar sehr viel Arbeit reingesteckt, aber es ist jetzt besser, das zu lassen und das zusätzliche, die Mühe oder das Geld zu sparen, was wir da reinstecken. Ich muss sagen, dass irgendwie in meinem Gehirn es das nicht so richtig gibt. Weil ich dann das Gefühl habe, wenn man sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann muss man das irgendwie auch so durchziehen. Und irgendwann, wenn man aber auch ein bisschen Förderung schon bekommen hat und andere Förderanstalten aber noch nicht drin sind und dann muss man nochmal umdisponieren und umgestalten und man bleibt einfach manchmal dran, weil man wirklich sagt, dass auch das ist der Großteil der kreativen Arbeit, ist wirklich, wirklich, wirklich Geduld haben und sich irgendwie durchbeißen, weil niemand einem etwas schenkt. Das ist einfach so.
Okay, das für alle, die denken, wir schreiben mal schnell ein Drehbuch, ist das, glaube ich, der gute Reality-Check.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Dimitri Schad, ausgezeichnet als Schauspieler des Jahres.
Schauspieler des Jahres anno 2024 und was noch dazu kommen könnte, wäre Drehbuchautor des Jahres 2026. Mal gucken, für die neue Serie Kacken an der Havel, dass sie so eine gefühlt von außen gesehen kometenhafte Karriere machen werden, das war ja nicht unbedingt vorhersehbar, Herr Schad. 1985 in Kaskelen geboren, in der damaligen kasachischen Sowjetunion quasi, also kasachischen SSR, in der Stadt, die hieß damals Alma-Ata. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Genau, Almaty, es ist eigentlich ganz auf Kasachisch ausgesprochen, aber der internationale Name war Alma-Ata und ich bin in einem Vorort in Kaskelen geboren.
In Kaskelen, ja. Und die Eltern sind 1993 nach Oberschwaben gezogen, nach Mengen. Der Bruder Alex war damals 3. Wenn ich Ihnen 1995, sagen wir mal, gesagt hätte, Dimitri, Sie werden mal Schauspieler des Jahres, hätten Sie mir das geglaubt?
Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Wie denn? Also das ist schon, ich habe gestern mit meinem Bruder telefoniert, weil heute jetzt eben die Serie an den Start gegangen ist und die jetzt weltweit irgendwie kommt und wir versuchen dann immer uns gegenseitig irgendwie abzuholen, wenn dann so etwas passiert und irgendwie so zu sprechen und zu sagen, krass, wie, ja, was für ein tolles Leben uns damit beschieden war und nein, das hätten wir damals noch nicht sagen können.
Was für Erinnerungen haben Sie denn an Kaskelen, an den Vorort?
Kaskelen ist ganz, ganz toll gelegen in Kasachstan. Man hat zur einen Richtung Steppe und zwar mehrere hundert Kilometer weit Steppe und in die andere Richtung hat man so die Ausläufer des Tien Shan Gebirges. Also es ist ein bisschen wie München. könnte man vielleicht so denken. Also man ist sehr, sehr schnell irgendwie in wunderbarer Natur draußen. Ich erinnere mich als Kind, dass ich sehr gerne in den Himmel geschaut habe, als im kasachischen Baikonur, was glaube ich 400 Kilometer von uns entfernt war, Raketenstarts gemacht worden sind und dass ich das sehr gerne so geguckt habe, wie das über den Himmel fliegt. Das fand ich ganz toll. Und mein Vater war ein sehr korrupter Verwalter eines staatlichen Lagers für Baumaterialien. Und das hat dazu geführt, dass also jeder, der in unserer kleinen Stadt irgendein Baumaterial brauchte, für sein Haus oder auch für irgendeine Behörde, mein Vater schmieren musste. Und das hat nun dazu geführt, dass unser Leben tatsächlich in der Sowjetunion sehr, sehr schön war, weil meine beiden Omas waren Verkäuferinnen und konnten deswegen so ziemlich alles klauen aus Supermärkten, was nicht fest zementiert war, was ganz wichtig war. Denn in der Sowjetunion gab es ja den Blatt. Blatt ist die Organisation von Dingen und Gegenständen außerhalb des Wirtschaftssystems, des offiziellen. Eine Art von Vetternwirtschaft, ein Wirtschaftssystem damals.
Und klingt, als ob es gelaufen ist. Also lief bei euch da irgendwie ganz gut.
Ja, das war ganz schön und war tatsächlich, also ich habe sehr positive Erinnerungen, weil wir tatsächlich, also mein Vater war so weit oben in diesem sowjetischen System, wie man, glaube ich, ohne Parteikarriere sein konnte. Und umso schmerzhafter war dann natürlich der Zusammenbruch der Sowjetunion und die brutale Kriminalität, die auf einmal stattgefunden hat und die Morde und die Entführungen und die Messerstechereien und die Schießereien, die so in unserem Umfeld auf einmal stattgefunden haben und der Massenexodus von Millionen von Menschen aus Kasachstan innerhalb von wenigen Jahren. Und so sind wir dann eben vor diesem Chaos auch weggezogen, denn mein Vater ist dem Pass nach Wolgadeutscher. Und so konnten wir eben als Spätaussiedler damals nach Deutschland kommen.
Das heißt, wenn die Sowjetunion nicht zusammengebrochen wäre, hätte es gar keine Veranlassung gegeben, für ihre Familie das Land zu verlassen?
Vermutlich nicht, nein.
Ich habe auch mal irgendwo im Kleingedruckten gelesen, da müssen Sie mir jetzt bitte helfen, dass Sie auch mal in diesem ganzen Chaos mal kurzfristig entführt worden sind. Mhm. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Von einem Freund meines Vaters, ja.
War das schlimm oder war das eher dann, wenn es ein Freund vom Papa war das eher heiter?
Nee, das ist ja umso brutaler, wenn es natürlich sogar kommt aus dem nächsten Umfeld der Familie. Ich habe selbst keine wahnsinnige Erinnerung daran. Ich glaube, ich war irgendwie so einen Tag lang weg. Und dann haben meine Eltern das auch geklärt, dass ich nach Hause kommen konnte.
Um Himmels Willen.
Also es war wirklich eine sehr, sehr wilde Zeit damals. Tatsächlich sind diese 90er Jahre in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion so wahnsinnig chaotisch und brutal und kriminell gewesen und so traumatisierend für sehr viele und sorgen bis heute eigentlich noch dafür, dass sich sehr viele Leute in Russland, in Kasachstan, aber auch so in den umliegenden Staaten der ehemaligen Sowjetunion sehr nach der guten alten Zeit sehen und mit Demokratie eher etwas Furchtsames verbinden und eher eine chaotische Zeit, weil sie eben diese 90er Jahre so erlebt haben.
Mhm. Sie haben jetzt gar nichts von der Mama erzählt. Was hatten die gemacht? War die daheim?
Unsere Mutter war eine studierte Buchhalterin. Sie hat marxistisch-leninistische Ökonomie studiert und hat dann später für die Stadtwerke gearbeitet. Es war schwer für sie, einen Job zu finden, weil in der Sowjetunion gegen Leute, die den deutschen Pass hatten oder Leute, die jemanden geheiratet haben, der den deutschen Pass hat, diskriminiert worden ist, weil man gesagt hat, ihr seid ja potenzielle Verräter, die jederzeit weggehen können. Also ab Mitte der 80er Jahre hat sich der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sehr stark dafür eingesetzt, um diese Russlanddeutschen, von denen es in Kasachstan sehr viele gab, 2,5 Millionen ungefähr, wieder zurück nach Deutschland zu holen. Mhm. So. Und deswegen konnte man sehr schwer als Deutscher in der damaligen Sowjetunion Arbeit finden. Und das hat auch meine Mutter getroffen. Also das war dann zum Teil schwierig. Und sie hat natürlich auch diese Zeit als etwas sehr Bedrückendes erlebt. Und sie war dann auch die Entscheidung getroffen hat, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwo hin, erstmal für eine Weile, wo es sicher ist.
Können Sie sich daran erinnern, was Ihre Eltern sich erhofft haben von einem Umzug nach Deutschland?
Ich kann mich daran erinnern, was ich mir erhofft habe.
Ja?
Ich habe mir so, weil man hat ja im Ausland dann nur so verschwommene Bilder so von Deutschland zum Teil. Ich habe mir natürlich Oktoberfest ungefähr vorgestellt, dass das überall so ist. Das ganze Jahr über und alle laufen auch so rum. Und ich habe mir aus irgendeinem Grund vorgestellt, und das weiß ich noch ganz genau, dass ich dort ein Zimmer haben werde, wo ein Pool drin ist. Das waren meine Vorstellungen. Die Realität war natürlich ganz anders.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Dimitri Schad. Moral muss man sich leisten können.
Bäm, was für ein Satz. Was für ein Satz. Ich unterschreibe das, aber gehen wir noch mal einen Moment zurück. Warum ist Moral Luxus, Dimitri Schad?
Naja, also in der Sowjetunion, wo ich aufgewachsen bin und ich glaube nach wie vor in den meisten Ländern der Welt, wo es nicht so gut steht um Menschenrechte, um Demokratie, um die Möglichkeit, sich frei ausdrücken zu können, wie man das möchte, und um frei leben und lieben zu können. Denn so lebt ein Großteil der Menschen. Ist natürlich irgendwie das, was wir im friedlichen Westen als Moral verstehen, natürlich eine, ich würde nicht sagen Konstruktion, aber eine Verabredung, die aber sehr schnell auflösbar ist. Und auch das hat man ja in Europa gesehen mit zwei großen Weltkriegen. So, also das heißt, es ist ja etwas, was eine Verabredung ist, und es ist ganz toll, dass wir die finden. Und es ist leider nicht selbstverständlich auf der Welt.
Ja, und wird auch immer unwahrscheinlicher in einer Zeit, wo irgendwie alle Gesetzmäßigkeiten, die mal etabliert worden sind nach den Weltkriegen, irgendwie aufgelöst werden durch das Gesetz des Stärkeren. Jetzt haben wir ja gerade gehört, der Papa ist Wolga-Deutscher. Und ihr seid als Family 1993 nach Mengen gekommen, nach Oberschwaben.
Erstmal noch nicht. Erstmal waren wir noch 1,5 Jahre im Aussiedlerlager. Zuerst in Lemberg in Rheinland-Pfalz und dann in Pirmasens. Genau, also zuerst kam man dann damals...
Nichts ausgelassen.
Zuerst, wenn man nach Deutschland kam, wurde man so nach Bundesländern aufgeteilt. Also es kamen zu der Zeit ungefähr 2,5-3 Millionen aus der damaligen Sowjetunion nach Deutschland und wurden dann so über die einzelnen Bundesländer aufgeteilt. Und es gab dann so ein halbes oder ein Jahr lang Sprachkurse und Integrationskurse und so weiter. Und dann erst ist man dorthin gezogen, wohin man ziehen wollte.
Wie war das in dem Lager? Lager klingt nicht so schön.
Also das war ein altes, verlassenes Hotel. Wir waren 15 Familien ungefähr dort. Es gab eine Küche im Keller, es gab einen Mann, der Deutsch und Russisch sprechen konnte und der das für alle übersetzen musste. Wir waren zu viert in einem Zimmer von 12 Quadratmetern mit 2 Stockbetten drin und einem Tisch und 3 Stühlen und ohne eigenes Badezimmer. Es gab nur ein Badezimmer im Stockwerk und samstags 15 bis 17 Uhr war Badetag für uns und das erste deutsche Wort, das ich gelernt habe, war Badewanne. Das sind meine Erinnerungen. Eigentlich war es, glaube ich, für uns Kinder ganz schön, weil es dann irgendwie immer ganz viele Kinder gab, mit denen man spielen konnte, sobald man nur so draußen vor der Tür war. Für unsere Eltern war das natürlich eine sehr, sehr, sehr beengende Erfahrung, auf einmal auf so engem Raum und eben in einem Umfeld zu sein, das man nicht versteht. Das war für die schon sehr anstrengend.
Also sie waren damals 8, der Bruder 3 und andere Kinder waren auch da. Ich glaube, mit 8 und 3 kann man sich als Kinder arrangieren, aber ich kann mir das vorstellen, dass es für ihre Eltern keine schöne Erfahrung war. Und sie haben ja auch überhaupt kein Deutsch gesprochen.
Ja.
Wie schnell haben Sie die Sprache gelernt?
Na, offenbar in ein paar Jahren. Ich habe die vom Fernseher gelernt. So. Also ich hatte irgendwie das Glück, dass ich eben nicht in einem Umfeld gelernt habe, wo ich Dialekt gleich mitgelernt habe. Weil das ist ja auch dann das Gefährliche, dass man dann eine sehr stark, weiß ich nicht, fränkische Einfärbung auf einmal hat oder eine sehr stark oberschwäbische. Das hatte ich nie, weil ich das eben nur vom Fernsehen mir abgeguckt habe. Und das ging dann relativ schnell. Es war kein bewusster Vorgang. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber irgendwie hat sich das abgespeichert.
Ein Hoch auf das Kinderhirn und die frühkindliche Bildung. Und warum wollten denn die Eltern unbedingt nach Oberschwaben? Das ist schon speziell.
Weil es Arbeit gab. Es gab Arbeit. Aha. Das Ding war, man hat natürlich, weil man gar keine Anhaltspunkte hatte und dann war das irgendwie so verstreut. Es war auf einmal so eine Diaspora und irgendwie so überall in Deutschland haben dann so Leute gelebt, die wir noch aus Kasachstan kannten und man telefoniert so und dann sagt jemand, hier gibt's irgendwie viel Arbeit und viel mittelständische Unternehmen, kommt doch hierher. Und dann kamen wir einmal dorthin und mein Vater ist in einen Betrieb reingegangen und hat sich als Lagerist dort angeboten und wurde direkt auch genommen. Also tatsächlich war das auch damals so, dass Arbeitskräfte so händeringend gesucht worden sind, dass das dann auch sehr schnell ging.
Und wie lange waren Sie? Sie haben gesagt, 1,5 Jahre waren Sie da in Pirmasens? Unter anderem. Und dann ging es nach Mengen, nach Oberschwaben. Genau. Das heißt, sie waren ungefähr 10, oder?
Genau.
So ungefähr.
10. Ja, genau. Es gab noch eine Zwischenstation in Enskofen, einem kleinen sympathischen Dorf mit 200 Einwohnern, von denen 156 Michelberger hießen. Und dann ging es erst nach...
Spricht
nach
für die guten Connections untereinander.
Ja. Da war sie dann wieder, die Vetternwirtschaft. Da haben wir gesehen, ach, hier ist die doch genauso vorhanden.
Da sind wir zu Hause. Sie haben vorhin erzählt, dass Ihre Mama in Kasachstan auf schwere Vorurteile gestoßen ist, weil sie aus Versehen sich verliebt hat in einen Wolga-Deutschen, also einen Mann, der einen deutschen Pass besitzt. Jetzt haben Sie gerade erzählt von dieser Lagererfahrung in Pirmasens. Und also wie ist denn das eigentlich, wenn man dann mit dem Stempel Russland, deutsche Familie in so einem Haus wohnt? Wie viele Vorurteile sind Ihnen dort Ihnen gegenüber begegnet oder haben Sie es gar nicht als Kind so registriert?
Doch, so ein bisschen. Aber das Absurde ist ja bei Russlanddeutschen, dass wir ja irgendwie so in between sind, weil wir sind halt trotzdem weiß. Also das heißt, da fallen dann irgendwie für viele irgendwie so der völlig unbegründete Hass irgendwie ist dann auf einmal nicht da, den man jetzt irgendwie vielleicht, wenn man anders gelesen werden würde von der Hautfarbe, direkt irgendwie was, also eine andere Abwehrreaktion bei vielen auslöst. Das gab es ja nicht und trotzdem, dass wir dann die Sprache nicht kannten und trotzdem ja Einwanderer sind und Herr Dr. Kohl damals aber gesagt hat, das sind ja gar keine Ausländer für ihn, weil das sind ja eigentlich Deutsche und dann kam man und manche haben noch so ein altertümliches Deutsch gesprochen von vor 200 Jahren, was aber hier niemand mehr verstanden hat und die haben sich dann auch alle ganz lost gefühlt. Also so die Geschichte der Russlanddeutschen in Deutschland in den 90ern und frühen 2000ern ist ja eine sehr, sehr, sehr absurde und eine, die noch nicht wirklich viel beleuchtet worden ist. Mhm.
Wichtig, das zu tun.
Ich schreibe gerade an meinem ersten Buch, was also diese Erfahrungen, die wir damals in der Sowjetunion hatten und das Kommen nach Deutschland verarbeitet.
Ich freue mich jetzt schon drauf, dann hören wir uns hoffentlich wieder. Wie wichtig war eigentlich damals in der Zeit, in diesem vielen Durcheinander, mit diesen vielen, vielen Stationen für Sie, Ihr kleiner Bruder?
Sehr wichtig. Also ich kenne meinen Bruder seit dem Tag, an dem er geboren wurde. Ich weiß, wie ich aus dem Kindergarten geholt worden bin, um ihn zu sehen, wie meine Mutter ihn so aus dem Krankenhausfenster präsentiert hat, weil wir da noch nicht rein durften. Und ich war dann auch, als wir in Deutschland waren und meine Eltern auf Sprachkursen waren und viel gearbeitet haben, war ich so ein bisschen stellvertretender Papa für ihn und habe mich sehr viel um ihn gekümmert. Und dann haben wir uns ein Zimmer geteilt, bis ich 19 war und nach München weggezogen bin, um dort Schauspiel zu studieren. Insofern war das ja schon immer, immer sehr nah.
Das kann ja aber auch nach hinten losgehen, dass man sich so was von auf den Zeiger geht.
Das stimmt.
War aber nicht so.
Auf den Zeiger.
Ach so, das ist schon auch so. Und das ist auch nicht so schwierig, wenn jetzt der Bruder Regie führt. Müssen Sie dann besonders performen, wenn Sie Schauspieler sind? Oder?
Na, erstmal, wenn ich das Unglück hätte, dass mein Bruder ein schlechter Regisseur ist. Das Interessante ist ja, mein Bruder ist ja ein fantastischer Regisseur. Er ist ja wirklich, er hat einen Studenten-Oscar, er hat einen Grimme-Preis, er hat einen deutschen Fernsehpreis, er hat einen bayerischen Filmpreis und er hat eine Auszeichnung beim Filmfestival in Venedig gewonnen. Also er hat so ziemlich alles abgeräumt, was man überhaupt in diesem Job abräumen kann und vollkommen zu Recht, weil er einfach irre gut ist in dem, was er macht. Und ich schätze und ich liebe ihn dafür und alles, was er an Regieentscheidungen trifft, ist ja so, dass ich sage, top. Ich würde gerne nur mit solchen Leuten arbeiten.
1:1 der Talk und zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio Berlin ist der Schauspieler Dimitri Schad, der nicht nur Schauspieler ist, sondern auch Schauspieler des Jahres 24 und Drehbuchautor und einen krass begabten kleinen Bruder hat. Darüber haben wir gerade gesprochen. Die beiden haben zusammen die neue Serie Kacken an der Havel in unserem Partnerprogramm Netflix gerade an den Start gebracht. Jetzt eine Klischee wie Sau-Frage, aber ich traue es mich. Wer ist Dimitri Schad, wenn er in keiner Rolle ist? Geben Sie mir 5 Eigenschaften oder Adjektive oder was Ihnen beliebt.
Jesus, das ist ja gar keine Klischeefrage. Wer bin ich dann? Ich bin introvertiert, zurückgezogen, neige zu Melancholie und ab und zu auch zu depressiven Tagen. Ich bin ein Beobachter. Ich lese und schaue dann viel und ich denke viel nach.
Was macht Sie melancholisch?
Ich glaube, das ist so mein Grundmodus. Auch das ist ja etwas, was so Leute dann irgendwie so fragen, wie schwer ist es als Schauspieler auf der Bühne zu weinen zum Beispiel. Und das kann ich, weil irgendwie in mir so ein großer See von abgespeicherter Traurigkeit auch ist. Und das ist, glaube ich, meine, weiß ich nicht, vielleicht ist das meine russische Seele, keine Ahnung. Das ist auch so ein Schwachsinn. Das war jetzt richtig Klischeemüll, den ich da so gesagt habe. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach von Haus aus ein nachdenklicher, melancholischer Mensch.
Das ist ja auch schön. Und deswegen verstehe ich auch, dass Sie eine Comedy-Serie gemacht haben, weil das liegt ja doch auch irgendwie eng beieinander. Also Humor ist ja zentral wichtig, dass man irgendwie mit sich selbst auch zurechtkommen kann.
Absolut. Und das Interessante ist ja, wenn man Comedy wirklich so sehr liebt, wie ich das tue und dann auch sich so mit Biografien von großen Comedians auseinandersetzt, also eine große Schnittmenge ist eine extrem große Traurigkeit.
Mhm.
Ja.
Was machen Sie denn, jetzt haben wir schon gehört, Lesen und Texte sind offensichtlich sehr, sehr zentral. Machen Sie auch gerne Quatsch in Ihrer Freizeit? Und wenn ja, welche Form von Quatsch?
Ich wüsste gar nicht. Also doch, vielleicht ist es schon sehr viel Quatsch. Also ich muss sagen, ich gucke einfach wirklich jeden Tag manisch Fernsehen. Ich gucke Filme, ich gucke Serien, bestimmt 3 bis 4 Stunden jeden Tag. Ich koche gerne, ich gehe gerne jeden Tag spazieren, ich meditiere in der Früh. Und so richtigen, richtigen Quatsch wüsste ich gar nicht, was ich da so mache.
Sind Sie sehr diszipliniert?
In manchen Dingen ja und in anderen nicht so sehr, wie ich es gerne hätte. Und vor allem bin ich sehr Deadline-abhängig. Ich liebe es, wenn ich eine Deadline habe. Das ist wirklich etwas, das finde ich ganz toll. Wenn man mich jetzt anruft und sagt, pass auf, hier sind 4 Szenen und 3 davon müssen umgeschrieben werden auf einen anderen Raum und neue Personen da rein. Und wir haben aber gar kein Geld dafür, dann macht mir das richtig Spaß.
Klingt nach Arbeiten in Deutschland.
Ja, aber das finde ich dann irgendwie ganz geil. Dann denke ich, oh, okay, gut, jetzt ist meine Fantasie gefragt. Und das finde ich ganz toll.
Sind Sie sehr ambitioniert und ehrgeizig?
Ja, sehr.
Warum? Woher kommt's? Ist nichts Schlimmes, ist nicht, also ich meine das gar nicht wertend, aber haben Sie eine Erklärung?
Also ich habe einen großen Respekt vor Leuten, die gerne arbeiten und vor Leuten, die gewissenhaft arbeiten. Es ist eigentlich egal, was sie machen. Ich finde es ganz toll, wenn jemand eine Leidenschaft dafür mitbringt, was er oder sie macht. Das bin ich einfach als Mensch und das finde ich sehr sympathisch. Und sobald ich jemanden sehe, der dann Gleichgesinnter ist, liegt mir das erstmal sehr nah. Also ich spiele jetzt zum Beispiel gleich eine Vorstellung. Und wenn ich jetzt ins Theater gehe, bereite ich mich vor und gehe den ganzen Text von 2 Stunden Solostück noch einmal durch, damit, wenn dann gespielt wird, weil die Leute in der ersten Reihe zahlen 85 Euro pro Ticket. Und wenn da jetzt 2 Menschen hinkommen, die sich vielleicht einen Babysitter geholt haben und davor noch was gegessen haben, dann geben sie vielleicht für diesen Abend 250 Euro aus. Und dann will ich doch eine absolute Top-Leistung erbringen und diese Menschen so glücklich machen, wie sie überhaupt im Theater nur sein können, weil ich das etwas sehr Tolles finde, dass Menschen Geld dafür bezahlen, um etwas zu sehen, was mir Spaß macht. Also das ist doch kompletter Irrsinn. Und ich finde, man kann das nur mit Ehrgeiz und mit einem wirklich großen Anspruch daran machen, weil wozu macht man es denn dann sonst?
Ja, Moral muss man sich leisten können, aber Kultur auch. Sind Sie so ein Typ, der sich vergleicht mit anderen? Also ich glaube ja, jeder von uns hat so jemand. Ich denke immer, Judith Rakers ist auch blond und die hat aber Hühner und Pferde und ich bin nur noch blond. Ich hab einen Hund. Es gibt ja immer so Kolleginnen und Kollegen. Sagen Sie zum Beispiel, Lars Eidinger, der dreht jetzt in den USA.
Ne? Ich versuche nicht in diesen Kategorien zu denken. Ich finde, Neid ist etwas wahnsinnig Hässliches und nicht Schönes.
Aber es kann ja einen auch total anspornen.
Meistens nicht.
Okay.
Meistens nicht. Ich finde, das Einzige, was einen anspornen kann, ist wirklich gerechte Wut, dass man denkt, oh, dieses Schwein hat es nicht verdient und ich werde es denen zeigen und ich werde besser sein und so etwas. Das hat ja was Aktivierendes. Okay. Neid ist ja so wahnsinnig selbstmitleidig, irgendwie so da drauf zu gucken und zu denken, weil man sieht ja auch nicht, was die Person dafür gemacht hat, um dort zu sein, wo die ist. Das weiß man ja immer nicht. Und deswegen ist das immer so, finde ich, irgendwie so eine produktive Wut eigentlich viel, viel schöner als jetzt irgendwie Selbstmitleid und Eifersucht.
Soll abhauen. Aber Sie hatten ein sehr, sehr wichtiges Ereignis in Ihrer Karriere. Sie waren ja schon ein sehr begnadeter Theaterschauspieler und dann sind Sie zum Casting geladen worden für die Verfilmung des völlig zu Recht des großartigen Bestsellers Die Känguru-Chroniken. Und Sie haben die Hauptrolle von Marc Uwe bekommen, also neben dem Känguru. Und Sie haben im Interview mit den Kolleginnen vom RBB gesagt, sowas wünschen Sie jeder Kollegin und Kollegen, so ein lebensveränderndes Casting-Date. Was natürlich sehr schön ist. Aber inwiefern können Sie sagen, haben diese Känguru-Filme Ihr Standing als Schauspieler verändert?
Naja, also es war schon davor, habe ich 10 Jahre lang versucht, irgendwie einzelne Drehtage an Land zu ziehen. Und das hat nicht geklappt, auch wo ich schon sehr erfolgreich in Berlin Theater gespielt habe. Das war irgendwie eine andere Welt. Und dann ist es so lustig, weil dann habe ich eben so Känguru bekommen und gedreht. Und 2 Wochen bevor die Känguru-Chroniken rauskamen, habe ich noch eine Anfrage bekommen vom ZDF, dass ich ein Casting machen soll für eine 2-Tages-Rolle. Und 2 Wochen nachdem die Känguru-Chroniken draußen waren, habe ich dann auf einmal Angebote bekommen für Hauptrollen. Also das ist schon wahnsinnig krass, wie die deutsche Film- und Fernsehlandschaft sehr darauf reagiert, dass gerade jemand anderes eine Anfrage stellt an jemanden und etwas da drin sieht. Und dann stürzen sich auf einmal alle da drauf.
Und sind da andere neidisch gewesen auf Sie, weil wir es gerade vom Neid hatten? Schon.
Ja. Meine Mutter sagt eine ganz tolle Sache und die stimmt. Meine Mutter sagt, dass sie immer diesen Spruch nicht verstanden hat, der Freund zeigt sich in der Not. Weil sie sagt, in der Not kann ja jeder für dich da sein. Der Freund zeigt sich in der Freude. Also wenn etwas dir passiert, was so schön ist und was andere dann nicht haben und wenn sie dann völlig neidlos das sehen können und einen beglückwünschen können oder das toll finden können, das ist ja wirklich der wahre Freund. Und ich finde, da hat sie recht. Und
Mama hat recht, leider. Ja.
Mama hat leider
man
so
soll meistens
recht.
Tun, was Mama sagt. Nicht immer.
Nicht immer.
Ich würde gerne noch mit Ihnen übers Schreiben sprechen, weil Texte und Themen scheinen ja aus Ihnen heraus zu fließen. Das ist ein bisschen ein ekliges Bild, merke ich gerade, aber ich meinte es eigentlich gar nicht so.
Sie schießen geradezu, sie schießen aus mir heraus. Ja.
Sie müssen raus, alles muss raus. Wann wissen Sie eigentlich, das ist eine Geschichte, die muss ich erzählen?
Boah, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Wann weiß man das? Das ist schon so ein Instinkt, der sich irgendwann verbessert, je mehr Geschichten man schon irgendwie wirklich verfeinert hat und dass man dann ungefähr weiß, ist das eine Geschichte, hat die viel Potenzial, hat die wenig Potenzial? Ist das etwas, ist das eine Storywendung, die führt zu viel oder verengt eher die zukünftigen Pässe? Da wird man mit der Zeit ein bisschen besser. Wenn man die Möglichkeit auch hatte, das wirklich ausprobieren zu können und dann lernt man seinem Gefühl zu vertrauen und diesen Erfahrungswerten. Und wenn ich dann weiß, ich hatte ein ähnliches Gefühl, ein ähnlich aufregendes Gefühl wie bei der Idee damals, dann weiß ich, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Und wenn ich weiß, das ist irgendwie so klemmig wie damals, dann weiß ich, dass es wahrscheinlich ähnliche Probleme hat wie die andere Idee, die ich mal hatte. So, und es gibt diesen, auch das wieder verhaltenspsychologisch, gibt es ja den Survival Bias, dass man denkt, bloß weil eine Spezies überlebt hat, ist die irgendwie besser als andere. Das stimmt natürlich nicht, sondern man denkt das nur, weil sie dann halt eben überlebt hat. Also, und das ist eben auch bei Ideen und bei allen Geschichten so, die man schreibt, denkt man, die Besten haben überlebt, aber vielleicht stimmt das gar nicht.
Chili Gonzalez hat mal zu mir im Interview gesagt, I always have one good idea and one bad.
Also, das ist eine sehr gute Quote, die Kollege Gonzalez da hat. Ich würde sagen, so auf 19 schlechte Ideen kommt vielleicht eine gute bei mir.
Aber können Sie mit, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber können Sie mit Scheitern umgehen? Oder das, was nicht so richtig läuft?
Da müssen wir aber erstmal das Wort Scheitern definieren.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich eine totale perspektivische Frage. Ja. Nimm mal als Beispiel vielleicht den Debütfilm mit Ihrem Bruder.
Ja.
Das ist ja eine Spitzenstory. Jetzt könnte man das Parameter von Geld dran anlegen oder Zuschauern oder weiß nicht, Girls und Boys, die Slips werfen, wenn man die Haustür verlässt. Also wie beurteilen Sie diesen Film?
Okay, also da war es ganz klar. Es ist ein Debüt und was kann man mit einem Debüt erreichen? Mit einem Debüt kann man vor allem erreichen, man muss sich von der Idee befreien, dass das perfekt sein wird, weil von niemandem ist der erste Film perfekt. Das funktioniert einfach nicht. Leute brauchen lange Zeit, um sich zu finden, um eine eigene Sprache zu entwickeln, um eine eigene Handschrift zu entwickeln. Dann jagt man dem Geld hinterher und versucht, sich irgendwie einen Namen zu machen. So. Dann haben wir irgendwie diesen Film mit sehr, 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 sehr wenig Geld gemacht. Und jetzt hat er seine Premiere beim Filmfestival in Venedig, also beim zweitgrößten der Welt. Und das ist erstmal kompletter Irrsinn. Dort sein zu können, dort neben illustren internationalen Filmen laufen zu können, ist irre. Dort einen Preis zu bekommen, ist komplett irre. Dann war auf einmal, dass das gesamte Feuilleton in Deutschland den so toll gemocht hat. So. Wir haben irgendwie bei Rotten Tomatoes, was ja so eine wichtige Verweisquelle ist, 96% positive Reaktion, was ganz irre, irre, irre toll ist. Und ich glaube, im Kino haben den nur 15.000 Leute gesehen. So. Und natürlich ist es dann bitter und schade, dass man denkt, krass, wie viel muss man denn in Deutschland noch machen, um dann Leute tatsächlich irgendwo, also hinterm Ofen, sagt man hinterm Ofen?
Fragen Sie Til Schweiger.
So, ich weiß nicht, was man dann noch so machen muss, um irgendwie eine noch größere Aufmerksamkeit zu erregen, als internationale
vielleicht
Preise
so,
zu bekommen.
Vielleicht ein bisschen Presse. Döver sein.
Maybe. Aber dann, natürlich ist es dann sehr enttäuschend, sozusagen die Ergebnisse. Und trotzdem hat es uns dann die Tür geöffnet, dass wir weiterarbeiten dürfen, dass wir neue Ideen weiterentwickeln können und dass wir im Game bleiben können und neuen Ideen nachgehen dürfen. Insofern ist das gescheitert? Nein, es ist nicht gescheitert, weil dieser Film hat alles erfüllt, was für uns wichtig war, damit zu erfüllen. Erstmal wirklich einen Fuß in dieses Business zu bekommen, eine lange Geschichte erzählt zu haben, eine besondere Geschichte erzählt zu haben und uns auch als Erzähler zu etablieren. Und ähnlich ist es jetzt, wenn jetzt Kacken weltweit startet, ist es natürlich erstmal sehr, sehr krass. Weil eben vor ein paar Stunden hat irgendjemand, ich glaube, der heißt Norbert, bei Netflix, der drückt dann auf einen Knopf und auf einmal ist das weltweit freigeschaltet. Und jetzt gucken das vielleicht gerade ein paar 10.000 Leute, vielleicht ein paar 100.000 Leute, vielleicht werden es in den nächsten Tagen ein paar Millionen Leute gucken. Keine Ahnung, vielleicht guckt das niemand. Das hat man dann nicht in der Hand. Und insofern würde ich sagen, ich kann gar nicht scheitern damit, in dem Sinne nach meinen Maßstäben. Weil wenn meine Maßstäbe die waren mit einem Menschen, den ich liebe, nämlich meinem Bruder, und sehr vielen anderen Menschen, die ich bewundere und die ich toll finde und die wir haben für diese Serie gewinnen können, wenn wir etwas gemacht haben, auf das wir so wahnsinnig stolz sind und was uns so beglückt, dann muss man sich auch ein bisschen frei machen davon, wie viele Leute das erreicht oder nicht erreicht, weil das haben wir dann nicht mehr in der Hand.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, um dieser Branche irgendwie klarzukommen, ist, dass man mit sich selbst fein ist und das gut findet, was man macht und die Freude nicht daran verliert. Und vielleicht gucken jetzt alle, die Kacken an der Havel gut finden, auch nochmal den Debütfilm Aus meiner Haut. Kann ja auch passieren.
Ja.
Und schauen dann komisch, weil es was ganz was anderes ist.
Das ist aber tatsächlich, dass er in der Mediathek deutlich besser performt hat. Dann, das ist wirklich so etwas, das bis heute Leute mir und uns schreiben und uns beglückwünschen dazu. Und das ist auch ganz toll, dass dann eben auch manche Sachen eine lange Lebensdauer haben.
Ein Longseller.
Ja.
Ja. Und sie, also das Schöne ist, sie machen ja auch wirklich alles dann selber, also vom Ensembletätigkeit im Theater bis zum Drehbuchschreiben, bis zum Comedy, bis zu komplexerem wie Aus meiner Haut, dem Debütfilm mit ihrem Bruder zusammen. Sie haben auch ein Monologstück komplett schon gestemmt über das Schweigen 2 Stunden. Ich frage mich jetzt am Ende unseres Gespräches, wenn Sie sich eine Rolle fürs Leben aussuchen könnten, die Sie dann durchziehen. Wer würden Sie gern sein?
Ich glaube, ich bin jetzt gerade ganz froh, ich zu sein. Und das würde ich gerne versuchen, so lange wie möglich beizubehalten.
Das ist das Schönste, was man sagen kann. Mein Leben möchte ich haben.
Eigentlich schon. Ich glaube wirklich, wenn ich von außen darauf gucken würde, was ich für Möglichkeiten habe, wenn ich nicht ich wäre, würde ich sagen, ach, das würde ich gerne machen.
Läuft ja auch, also kann man sich nicht beschweren. Trotzdem auch nochmal eine Frage, weil ich muss sie stellen, weil ich mir die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht habe.
Ja.
Was diesen Debütfilm angeht, Aus meiner Haut, haben Sie mal gesagt, der Film handelt im Wesentlichen davon, wie schwierig und kompliziert es ist, ein Mensch im 21. Jahrhundert zu sein. Und ich wollte wissen, fühlen Sie diese Komplexität auch, obwohl es gerade so spitzenmäßig läuft bei Ihnen?
Ja. Natürlich fühle ich sie, weil wir leben in Zeiten, die sehr unsicher sind, die von sehr vielen Seiten beschossen werden. Wir leben in Zeiten eines massiven Rechtsrucks. Wir leben in Zeiten von einem Faschismus, der in Europa in sehr vielen Ländern wieder aufkeimt und nach der Macht greift. Ich weiß nicht, was mit diesem Kontinent, ich weiß nicht, was mit diesem Land in ein paar Jahren sein wird. Und das macht mir sehr, sehr große Angst. Und es frustriert und auf einmal wird auch der eigene Horizont, wenn dann auch so Parteien aus der Mitte bestimmte Parolen wiederholen und auf einmal aufgreifen, auf einmal wird dann auch so die Hoffnung darauf, dass das bekämpft werden kann, sehr gering. Zusätzlich haben wir uns jetzt irgendwie als menschliche Spezies offenbar davon verabschiedet, die Klimakatastrophe noch weiter aufhalten zu wollen und haben das auch völlig aus dem Fenster gekippt und sind irgendwie zum Tagesgeschehen übergegangen. Zusätzlich dazu gibt es Säbelrasseln und einen Krieg, der ein paar tausend Kilometer von uns entfernt immer noch stattfindet im vierten Jahr und auf der anderen Seite des Teichs gibt es einen, der neue Kriege vom Zaun brechen möchte. Und da fangen wir noch gar nicht an, über KI zu sprechen und die disruptive Kraft, weil wenn wir schon nicht in der Lage sind, irgendwie also uns tatsächlich irgendwie innerhalb von Ländergrenzen auf einen zivilisierten Umgang miteinander zu einigen, wie schwer ist es dann, sich global darauf zu einigen, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen? Das ist kompletter Wahnsinn. Also ja, es prasselt von allen Bereichen auf uns zu und das macht mich fertig und traurig und apathisch. Und dazwischen gibt es dann so etwas wie ein Release der eigenen Serie und dann fühlt man irgendwie Glück und Sinnhaftigkeit und dann klingt das wieder ab und man steht wieder sehr ratlos einer sehr, sehr, sehr harschen und sich beschleunigenden und verunsichernden Welt gegenüber. Und mir geht es objektiv gut und trotzdem macht mich das alles fertig und ich will nicht wissen, wie sehr es vielen, vielen Menschen da draußen geht, mit denen das Leben es nicht so gut gemeint hat wie mit mir.
Mir geht's jetzt gut, weil ich mit Ihnen sprechen konnte diese Stunde. Vielen herzlichen Dank, Dimitri Schad, für dieses schöne Gespräch.
Vielen, vielen Dank.